Aufhebungsverträge klammern oder werden auch geschlossen ohne irgendwelche Abfindungen, wobei man sich dann immer fragt, warum denn? In dem Fall ist es natürlich so, dass jemand dann in den 12 Wochen oder 3 Monaten ohne laufende Mittel dasteht. Das ist sich natürlich gut zu überlegen vorher.
Ihr Recht einfach zu hören. Der Podcast zu Arbeits-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht im Land Bremen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ihr Recht einfach zu hören. Heute zum Thema Abfindung. Mein Name ist Tomke Clausen und bei mir zu Gast ist heute mein Kollege Thorsten Kleiner aus der Geschäftsstelle in Bremerhaven. Hallo Thorsten.
Ja, hallo Tomke.
Nett, dass du dich nochmal an eine neue Folge wagst. Wir haben ja schon über Kündigung gesprochen und heute wollen wir Abfindung den Zuhörenden etwas näher erklären. Wenn die bei uns in die Beratung kommen, ganz häufig erlebe ich das, dass die sagen, ich bin gekündigt worden, steht mir jetzt nicht eine Abfindung zu. Ist das so pauschal richtig?
Es ist pauschal nicht richtig, aber ich kann das nur bestätigen, dass der Eindruck wohl entsteht bei vielen Arbeitnehmern, gerade wenn sie länger beschäftigt sind, lange beschäftigt sind und dann eine Kündigung bekommen, dass doch eine Abfindung gezahlt werden muss. Das ist natürlich leider nicht so, sondern man kann im Grunde erstmal sagen, außer in wenigen Ausnahmefällen ist es im Grunde eine reine Verhandlungssache.
Okay, ich muss mich also mit meinem Arbeitgeber einigen, ob ich eine Abfindung bekomme oder nicht.
Genau, also es ist die Frage letztlich, wie die Verhandlungsposition ist, ob möglicherweise eine Kündigung eher wirksam oder unwirksam sein wird und ob der Arbeitgeber dann bereit ist, um das Risiko zu umgehen, möglicherweise auch einen Rechtsstreit führen zu müssen, vielleicht dann auch Bereitschaft signalisiert, eine Abfindung zu zahlen.
Okay, jetzt hast du eben schon angedeutet, es gibt Ausnahmefälle. Kannst du mal so ein, zwei nennen?
Ein typischer Ausnahmefall, der aber, glaube ich, in der Praxis, jedenfalls aus der Beratung kann ich das so entnehmen, auch noch nicht so bekannt ist. Das ist die Regelung des § 1a Kündigungsschutzgesetz. Da ist geregelt, dass der Arbeitgeber eine Abfindung ausdrücklich sozusagen verspricht für den Fall, dass der Arbeitnehmer auf eine Kündigungsschutzklage verzichtet. Mhm. Dann besteht zumindest ein Anspruch auf ein halbes Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr. Das ist eine der wenigen Ausnahmen, wo ich mich dann tatsächlich darauf berufen kann, dass ich einen Anspruch habe.
Was ist, wenn ich jetzt im Kündigungsschutzprozess, das ist mir noch von früher bekannt, das Gericht stellt fest, dass die Kündigung unwirksam war?
Das ist auch nochmal eine Ausnahmevorschrift, die in der Praxis jedenfalls bei uns, weil wir natürlich auch nicht gerichtlich tätig werden dürfen, eher natürlich keine Rolle spielt. Aber damals, als ich auch selbst noch als Rechtsanwalt tätig war bei Gericht, das schon mal vorgekommen ist, wenn das Ergebnis bei Gericht das ist, dass der Richter sagt, die Kündigung ist unwirksam oder wird unwirksam sein in seinen Augen, dann könnte der Arbeitnehmer den Antrag stellen, dass trotzdem die Fortsetzung unzumutbar ist, aufgrund bestimmter Umstände. Wenn dann das Gericht dieses zuspricht, habe ich auch einen Anspruch auf eine Abfindung.
Also wir halten fest, einen grundsätzlichen Anspruch auf Abfindung bei jeder Kündigung, den gibt es so nicht. Es gibt weniger Ausnahmefälle und ansonsten ist es Verhandlungssache. Du hast eben schon angedeutet, 0,5 Bruttogehälter. Was bedeutet das? Was muss ich mir darunter vorstellen, wenn ich so über die Höhe der Abfindung rede?
Ja, das ist immer die Frage auch in der Beratung. Was kann ich denn da mal anbieten beim Arbeitgeber? Oder der hat mir was angeboten. Kann ich das annehmen oder ist das zu wenig? Das ist natürlich auch immer wieder die Frage der Verhandlungssache. Das ist immer so eine Faustformel, dass man sagt, das ergibt sich auch aus § 1a Kündigungsschutzgesetz her, weil das ist eine der wenigen Normen, wo das auch mal ausdrücklich so normiert ist, dass man als Faustformel immer sagt, naja, ein halbes Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr. Das heißt, wenn jemand 10 Jahre beschäftigt ist, dann sind es im Grunde 5 Bruttogehälter. Aus verhandlungstaktischen Gründen würde man natürlich wahrscheinlich erstmal ein bisschen höher rangehen sollen, damit man letztlich dann auch da landet. Aber daher kommt diese Faustformel ein halbes Bruttomonatsgehalt.
Okay. Jetzt freue ich mich wie ein Schneekönig, dass ich so eine Abfindung ausgehandelt habe. Welche rechtlichen Folgen kann das aber haben?
Also erstmal ist ja die Entlassungsentschädigung so zu werten, dass darauf keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden. Das heißt, ist natürlich zu versteuern. Ne? Das heißt, es hört sich immer ganz toll an, wenn ich dann 20.000 Euro Abfindung ausgehandelt habe, dann freue ich mich natürlich. Mhm. Aber wenn man natürlich dann sieht, was dann da unterm Strich bei rumkommt, dann ist die Freude oft nicht mehr so groß. Also man könnte sicherlich, also das ist im Einzelfall unterschiedlich, je nachdem, welche Kriterien auch bei der Besteuerung zugrunde zu legen sind, ob verheiratet, zusammen veranlagt und. Es gibt so über den Daumen, denke ich, wenn man sagt, ein Drittel müssen Sie als Steuer ungefähr anrechnen. Das ist so eine ganz, 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 ganz grobe Faustformel. Jedenfalls aus der mit den Steuerberatern, mit denen ich sonst immer mal so gesprochen habe, damit ungefähr die Betroffenen, die Ratsuchenden mal so eine Einschätzung haben, was bleibt denn letztlich noch über. Also das ist immer ganz gut, wenn man das so als erstmal ganz grobe Richtung nimmt, ein Drittel Abzug, das ist sicherlich dann.
Also von den 20.000 bleiben wir noch 14.000 ungefähr über.
Ungefähr, wobei das im Einzelfall viel mehr oder auch weniger sein kann, aber das ist ungefähr so eine Richtung vielleicht erstmal, womit man da so ein bisschen mehr das einschätzen kann.
Man muss ja auf der anderen Seite sehen, es hat ja auch arbeitsrechtliche Folgen. Mein Arbeitsplatz ist dann weg, wenn ich mich auf eine Abfindung einlasse und im Gegenzug meinen Arbeitsplatz aufgebe. Was hat es aber auch für sozialversicherungsrechtliche Folgen?
Die Regelung im Gesetz sagt, dass der Anspruch auf mein Arbeitslosengeld beispielsweise ruht, wenn nicht die Frist eingehalten worden ist, die der Arbeitgeber hätte bei einer Kündigung. Dann habe ich immer das Problem, dass mein Arbeitslosengeldanspruch ruht. Wie lange und wie viel, das ist auch geregelt. Da können wir vielleicht nachher nochmal so ein Beispielsfall machen, dass man sich das so ein bisschen mehr vorstellen kann. Aber das ist natürlich immer dann die Gefahr, wenn die Frist nicht eingehalten wird, dass ich dann letztlich eine Zeit lang, muss man ganz salopp zu sagen, von der Entlassungsentschädigung erstmal leben muss, ohne Sozialleistung zu bekommen.
Was ist mit Sperrzeiten durch die Bundesagentur für Arbeit, wenn ich einfach so meinen Arbeitsplatz, ich sage jetzt einfach mal ganz böse, einfach so aufgebe?
Das ist genau die zweite Problematik sozialversicherungsrechtlich, dass ich natürlich unabhängig von der Entlassungsentschädigung jetzt immer, ja, was ich darauf achten muss, aber ich darf mich nicht sozialversicherungswidrig verhalten. Das heißt, wenn ich jetzt in irgendeiner Weise aktiv dazu beitrage, dass mein Arbeitsverhältnis beendet ist, sei es, dass ich verhaltensbedingt gekündigt werde, sei es, dass ich möglicherweise einvernehmlich das Arbeitsverhältnis beende, Stichwort Aufhebungsvertrag, dann ist immer die Gefahr, dass ich aufgrund meines Verhaltens natürlich dann eine Sperrzeit bekomme und sozusagen auf der einen Seite 12 Wochen kein Arbeitslosengeld bekomme und auf der anderen Seite auch, und das wird oft auch vergessen oder wissen viele nicht, dass sich mein Anspruchszeitraum auf Arbeitslosengeld 1 auch noch um ein Viertel verkürzt.
Können wir ein Beispiel nehmen? Ich bin jetzt sehr lange beschäftigt gewesen, habe 24 Monate Anspruch auf Arbeitslosengeld. Was würde das dann bedeuten?
In dem konkreten Fall, also diese 24 Monate kommen im Zweifel ja nur bei wirklich lang Beschäftigten und auch vom Alter her entsprechenden Arbeitnehmern vor. Aber gibt es natürlich, das würde heißen, erstmal habe ich natürlich die 12 Wochen Sperrzeit. Sagen wir es mal ein bisschen einfacher, sagen wir 3 Monate. Kommt nicht genau hin, aber man hört auch immer 3 Monate, um es sich ein bisschen besser vorstellen zu können. 3 Monate kein Arbeitslosengeld. Gleichzeitig aber schließt sich dann nur noch ein Zeitraum von 18 Monaten an, in dem ich Arbeitslosengeld 1 bekomme. Das heißt, mein eigentlicher Anspruch von 24 Monaten ist um 6 Monate, also ein Viertel, noch gekürzt.
Weil 3 Monate muss ich von meinem eigenen Geld auch noch leben, von der Abfindung sozusagen, was ich bekommen habe.
Ja, genau. Wenn es eine Abfindung nebenher gibt, ist es natürlich insofern ein Vorteil, weil ich dann Geld habe, wovon ich leben kann. Wenn es beides zusammen vorkommt, das sicherlich auch oft so ist. Wenn ich natürlich keine Abfindung bekomme, sondern auch Aufhebungsverträge kann man oder werden auch geschlossen ohne irgendwelche Abfindungen, wobei man sich dann immer fragt, warum denn? In dem Fall ist es natürlich so, dass jemand dann in den 12 Wochen oder 3 Monaten im Grunde ohne laufende Mittel dasteht. Das ist sich natürlich gut zu überlegen vorher.
Was passiert während der Sperrzeit mit meiner Kranken- und Pflegeversicherung?
Das war früher problematisch. Es hat sich Gott sei Dank ein bisschen geändert zugunsten der Arbeitnehmer. Wenn ich nur eine Sperrzeit, also das heißt nur, aber wenn ich jetzt nicht eine Entlassungsentschädigung, ein Ruhen habe, sondern nur eine Sperrzeit bekomme, weil ich mich sozialwidrig verhalten habe, dann habe ich jetzt mittlerweile den Vorteil, dass ich vom ersten Tag an in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert bin, sodass dann auch sozusagen über die Agentur für Arbeit auch die Beiträge bezahlt werden, sodass ich mir dann, was den Krankenversicherungsschutz angeht, im Grunde keine Gedanken machen muss.
Du hast jetzt eben gesagt, wenn ich nur eine Sperrzeit habe, wenn ich eine Ruhezeit, wie nennt sich das genau?
Wenn der Anspruch ruht, ne, wegen Entlassungsentschädigung. Also wenn ich das parallel habe, dann ist es natürlich so, oder machen wir es mal andersrum. Wenn ich jetzt keine Sperre bekomme, sondern weil ich einen Grund hatte, meinetwegen einen Aufhebungsvertrag zu schließen, beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen kann ich meine Tätigkeit nicht mehr ausüben, dann entsteht, sage ich mal, das ist zumindest ein Ausnahmefall, dass keine Sperrzeit entstehen kann. Und in dem Fall ist es natürlich so, dass ich dann keine Sperrzeit bekomme. Aber wenn ich natürlich dann die Voraussetzung des Ruhens erfülle, das heißt, ich kriege eine Abfindung, aber es wird gekündigt mit der nicht erforderlichen Frist, dann bin ich natürlich während des Ruhens nicht krankenversichert. Da müsste ich mich dann selber darum kümmern. Dasselbe ist, wenn beides zusammenfällt, sprich Sperrzeit und Ruhen des Anspruchs. Auch dann ist ja das Ruhen nicht alleine aufgrund der Entlassungsentschädigung, beziehungsweise es ist nicht aufgrund der Sperrzeit, sondern der Entlassungsentschädigung auch. Und dann bin ich auch nicht krankenversichert. Da muss ich mich auch selber kümmern.
Das heißt, bevor ich mich auf einen Aufhebungsvertrag einlasse oder auch eine Abfindung und das verhandle, sollte ich auf jeden Fall nochmal bei uns in die Beratung kommen und mich da eingehend beraten lassen, weil das eben auch gravierende Folgen für meine Krankenversicherung und meine Pflegeversicherung haben kann.
Absolut. Also ich kann immer nur raten, vor Unterschrift in die Beratung kommen. Hinterher ist es fast unmöglich, noch was zu machen. Und jeder Einzelfall, muss man auch sagen, ist oft auch wieder anders, sodass man natürlich pauschale Aussagen, jetzt auch wie in dem Podcast, den wir jetzt hier gerade aufnehmen, immer etwas schwierig sind. Aber wenn wirklich sowas ansteht konkret, bitte vorher beraten lassen. Im Zweifel sonst über die telefonische Rechtsberatung schnell Kontakt aufnehmen. Da kann man sicherlich schon im Vorfeld noch einiges abwenden. Das ist sicherlich ganz wichtig.
Wenn der Aufhebungsvertrag erstmal unterschrieben ist oder die Kündigung eingereicht ist, dann kann ich auch nichts mehr zurücknehmen im Regelfall.
Genau. Also es gibt grundsätzlich zwar die Möglichkeit, dass man eventuell nochmal anfechten kann beim Aufhebungsvertrag, aber die Beweislast ist ein Problem. Also es ist schwierig, äußerst schwierig dann. Also wie gesagt, im Vorfeld bitte dann das abklären und dann kann man sicherlich noch einiges ändern oder zumindest Hinweise geben.
Kannst du noch mal ganz kurz so zusammenfassen, wann ich mit einer Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe zu rechnen habe, worauf es da ankommt, was das Jobcenter für wichtig erachtet oder die Arbeitsagentur? Immer wann kriege ich eine Sperrzeit?
Also erstmal ist ja die Frage, was ist ein versicherungswidriges Verhalten, so was das Gesetz vorsieht. Und da würde man sagen, natürlich die Arbeitsaufgabe. Das heißt, ich kündige. Ich wirke an einem Aufhebungsvertrag beispielsweise mit. Dann natürlich, wenn ich im ALG-1-Bezug bin, dass ich möglicherweise ein Arbeitsangebot ablehne, unberechtigterweise. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber das sind beispielsweise Gründe, die erstmal dazu führen, grundsätzlich, dass eine Sperre entstehen kann.
Also immer, wenn ich aktiv mitgewirkt habe.
Genau, immer ein aktives Tun im Grunde. Und es natürlich dann auf der anderen Seite aus wieder wichtige Gründe gibt, die quasi diese Versicherungswidrigkeit in einem anderen Licht darstellen lassen und dass dann im Grunde eine Sperre nicht eintritt, weil ein wichtiger Grund vorliegt. Das heißt, ich durfte aktiv mitwirken und es entsteht trotzdem keine Sperre.
Hast du da auch ein paar Beispiele für?
Dieses typische Beispiel oder was typisch, aber was oft auch in der Beratung vorkommt, ist natürlich das Beispiel gesundheitliche Gründe. Wenn wirklich ein Arbeitnehmer aufgrund entweder körperlicher Gebrechen seine eigentliche Tätigkeit nicht mehr ausüben kann. Das hat ja dann auch meist mal eine gewisse Vorgeschichte. Dann besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass man natürlich nach Absprache mit dem behandelnden Arzt, natürlich auch möglicherweise nach rechtlicher Vorberatung, vielleicht dann auch den Schritt wagen könnte, aktiv tätig zu werden, um die Beschäftigung zu beenden. Und das kann dann in den meisten Fällen dazu führen, dass man keine Sperre bekommt. Wie gesagt, auch wieder eine Einzelfallfrage, bitte vorher beraten lassen, wenn man das vorhat, weil jeder Fall dann doch meistens immer wieder ein bisschen anders ist. Ein anderer Grund wäre beispielsweise noch, das wird sicherlich in der Praxis nicht unbedingt so oft vorkommen, aber wenn der Arbeitgeber sich vertragswidrig verhält, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Der Arbeitnehmer wird regelmäßig vom Arbeitgeber auch beleidigt. Beleidigung ist ein Straftatbestand, das muss der Arbeitnehmer natürlich nicht hinnehmen. In dem Fall möglicherweise auch mal in anderen Fällen nach vorheriger Abmahnung durch den Arbeitnehmer, dass dann man sagt, es ist nicht mehr zumutbar, da weiterzuarbeiten, dass man dann da einen wichtigen Grund annehmen kann. Aber Vorsicht, Letztlich muss der Arbeitnehmer alles bei der Agentur für Arbeit auch beweisen. Also insofern müsste man natürlich da auch dafür sorgen, dass das dann auch da glaubhaft gemacht werden kann.
Wenn ich das jetzt für mich zusammenfasse, ich kann mit einer Sperrzeit rechnen, wenn ich aktiv mitgewirkt habe, aber das nicht durch einen wichtigen Grund entschuldigen kann.
Genau, so kann man es, denke ich, zusammenfassen.
Können wir mal an so einem kleinen Rechenbeispiel, ich weiß, das ist immer etwas schwierig, das den Zuhörenden so zu vermitteln, wenn wir mit vielen Zahlen kommen. Wenn ich jetzt mal Ruhen bei einer Entlassungsentschädigung, wenn ich das einmal vorrechnen würde, hast du da irgendwie mal ein Beispiel für uns, dass ich mir vorstellen kann, was passiert, wenn ich einen Arbeitsplatz aufgebe?
Also das ist sehr abstrakt, was man natürlich, was wir jetzt auch gerade gemacht haben, deswegen habe ich mal so ein kleines Beispiel, jetzt Fällchen mitgebracht, auch mit einigen Zahlen, aber vielleicht macht das ein bisschen deutlicher. Denn man muss vorab nochmal eben wissen, wenn wir darüber sprechen, dass der Arbeitslosengeld 1 Anspruch ruht bei Entlassungsentschädigung, ist es natürlich nicht so, dass die ganze Entlassungsentschädigung quasi erstmal verlebt werden muss, sondern es gibt nach dem Gesetz Grenzen. Das hängt davon ab, wie alt ist jemand und wie lange ist er beschäftigt gewesen in einer Firma, sodass dann maximal 60% in Anführungszeichen verlebt werden müssen. Das kann man sich dann vielleicht besser vorstellen. Bei älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmern, die lange beschäftigt sind, wären es maximal dann 25%. Das Beispiel, was ich hier mal mitgebracht habe, sagen wir mal, ein Arbeitnehmer ist 58 Jahre alt, also schon in Richtung rentennah, 35 Jahre beschäftigt, verdient 4.500 Euro im Monat und ist in dem Fall, den ich hier habe, auch unkündbar. Bei Unkündbarkeit muss man wissen, dass wenn ich oder das Arbeitsverhältnis beende oder dazu mitwirke, dann eine fiktive Kündigungsfrist von 18 Monaten angenommen wird. Das heißt, in keinem Aufhebungsvertrag wird so eine Kündigungsfrist aufgeführt sein. Insofern wird die nicht eingehalten sein. Hat zur Folge, was wir vorhin ja schon besprochen haben, dass dann natürlich das Ruhen hier droht. In diesem Fall beendet der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis durch einen Aufhebungsvertrag, ja, datiert vom 31.03.2017 zum 30.06.2017, also mit einer dreimonatigen Frist. So, und der kriegt aber dafür, dass er halt im Grunde freiwillig dann geht, 75.000 Euro ausgezahlt als Abfindung. Das heißt, dann würde man natürlich erstmal gucken, wie viel der Abfindung oder wie lange ruht das Arbeitslosengeld 1. Dann guckt man erstmal, welcher Betrag ist da anzusetzen. Das heißt, da er natürlich auch so lange beschäftigt ist, 35 Jahre und auch schon 58 ist, dann würde man ins Gesetz gucken, das ist da genau aufgestellt, ist so eine Art Liste, wo man gucken kann. Da würde man zum Ergebnis kommen, 25% der Abfindung sind 18.750 Euro. Dann verteilt man diesen Betrag im Hinblick auf das, was er damals monatlich verdient hat, auf den Kalendertag. Das wären 150 Euro. Angesichts dessen, dass er sonst immer 4.500 Euro verdient hatte. Und das würde bedeuten, er müsste 125 Kalendertage von der Abfindung leben. Solange würde der Anspruch ruhen. Das wäre dann, wenn man das ausrechnet, in meinem Beispielsfall, der 2.11.2017. Bis dahin würde der Anspruch ruhen. Die fiktive Kündigungsfrist endet eigentlich erst am 30.09.2018. Das spielt aber keine Rolle, weil vorher hat er sozusagen schon diese Zeit erreicht. Das heißt, er würde ab 3. November 2017 Arbeitslosengeld bekommen. Grundsätzlich dann für 24 Monate. Wenn er aber natürlich, wenn man hier keinen Grund für den Arbeitnehmer annimmt, also keinen wichtigen Grund, dass er selber das beenden durfte oder mitwirken durfte beim Aufhebungsvertrag, dann, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, würde sich sein Anspruchszeitraum um ein Viertel noch verkürzen, sodass er dann ab dem 3.11.2017 nur noch 18 Monate Arbeitslosengeld bekommen würde.
Also ist das wohl zu überlegen, ob man so eine Abfindung, ob sich das tatsächlich am Ende lohnt.
Genau.
Zumal er ja nicht 75.000 Euro, das hatten wir ja eingangs schon, tatsächlich ausgezahlt bekommen wird. Da gehen ja auch nur Steuern und Sozialversicherungsabgaben runter. Und wir haben auch gesagt, während eines Ruhens bin ich auch nicht die ganze Zeit krankenversichert. Das heißt, das muss ich mir auch gut überlegen.
Genau, man müsste im Grunde bei der Verhandlung mit dem Arbeitgeber, wenn es um die Abfindung geht, auch das alles mit einbeziehen. Wie lange muss ich da eventuell von leben? Muss ich mich selbst versichern? Was kostet das? Wie viel geht dann von der Steuer noch darunter? Also das müsste man alles einkalkulieren, um dann letztlich zu wissen, rechnet sich das für mich oder nicht? Weil der Betrag, der erstmal dasteht, meistens immer sehr gut aussieht. Aber alleine das sollte man nicht nur im Auge haben.
Also ganz wichtig, kommen Sie auf jeden Fall vorher, bevor Sie etwas unterschrieben haben, zu uns in die Beratung. Lassen Sie sich da informieren, welche Folgen das Ganze für Sie hat. Und bedenken Sie auch, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz aufgegeben haben, dass Sie eventuell auch nicht sofort einen neuen Arbeitsplatz finden. Wie ist das, wenn ich sofort einen neuen Arbeitsplatz anbieten kann? Kriege ich dann auch eine Sperrzeit?
Das ist jetzt ja alles immer nur für den Fall, dass ich keinen neuen Arbeitsplatz habe. Dann treten ja diese Punkte ein. Wenn ich natürlich arbeite beim Arbeitgeber und ich aufhöre, aber ich habe schon einen neuen Arbeitgeber, dann brauche ich natürlich grundsätzlich diese ganzen Überlegungen, Sperrzeit, Ruhen mit Entlassungsentschädigung nicht berücksichtigen, weil ich natürlich dann einen neuen Arbeitgeber habe. Da wird das nicht zum Ruhen führen. Da habe ich diese ganzen Probleme natürlich dann nicht.
Was ist, wenn ich nur einen Monat überbrücken muss?
Ja, das ist natürlich dann wieder eine finanzielle Frage, ob ich mir das leisten kann oder nicht. Das hängt natürlich dann immer wieder davon ab, wie viel kriege ich als Entlassungsentschädigung, wieder eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Eine Sperre würde ich dann im Zweifel trotzdem bekommen. Das muss man sich halt ausrechnen.
Ich denke, wir haben erstmal so einen Rundumschlag gemacht mit einem Beispiel, das hoffentlich ein bisschen transparenter macht. Wichtig ist, für mich, das habe ich mitgenommen, es ist hochkompliziert. Das sind viele Punkte, die beachtet werden sollen. Und man sollte auf jeden Fall zu uns in die Rechtsberatung kommen. Hast du noch irgendeinen großen Tipp für uns? Irgendwas, was die Zuhörer auf jeden Fall wissen sollten?
Bevor irgendwie voreilig selber kündigt, weil man es nicht mehr aushält, so schwer es fällt, sollte man tatsächlich sich vorher dann tatsächlich erstmal beraten lassen, weil da so viele Probleme entstehen können, die Gesamtsituation für den Betroffenen dann auch nicht besser machen.
War auch eine fiese Frage. Vielen lieben Dank. Wir sind schon am Ende dieser Folge und vielleicht haben Sie Lust und Zeit, auch in die nächsten Podcasts von uns reinzuhören. Wir werden uns noch mit dem Urlaub und mit Zeugnis beschäftigen. Also viele spannende Themen.
Sie hörten Ihr Recht einfach zu hören. Ein Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen. Die gehörten Inhalte des Podcasts ersetzen keine persönliche Rechtsberatung und dienen lediglich dem Informationszweck. Sie stellen somit keine individuelle Rechtsberatung dar. Insofern verstehen Sie die gebotenen Inhalte ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.